ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Pascal Wehrlein ist zu Gast in SWR 1 Leute. Aktuell der erfolgreichste deutsche Motorsportpilot, kann man sagen. Muss man sagen, ne?
Ja, danke schön. Ja, es war ein tolles Jahr für uns.
Formel-E-Weltmeister, der erste Deutsche überhaupt. Und du hast auch vorher schon in deiner Karriere ein paar Rekorde gebrochen. Da kommen wir auch später drauf. Als Formel-E-Weltmeister, das ist jetzt schon ein paar Monate her, die neue Saison steht an. Wie geht man da so durchs Leben?
Ja, es ist tatsächlich ein Riesendruck abgefallen. Natürlich, wir haben es ein paar Jahre versucht und waren letztes Jahr knapp dran. Dieses Jahr hat es endlich geklappt und deswegen, ja, ich glaube, beim ganzen Team ist ein großer Druck von den Schultern gefallen. Es ist auch schon ein paar Wochen, Monate her, wie du gesagt hast, unsere Saison endet Ende Juli und wir starten schon wieder. Deswegen in meinem Kopf ist eigentlich schon wieder die neue Saison drin und wir sind mitten in der Vorbereitung. Ja, aber es waren schöne Wochen.
Und die Taktung im Kopf ist, glaube ich, relativ klar für einen Leistungssportler. Also wenn das stimmt, was ich gelesen habe, das Kommando, nachdem der WM-Titel feststand, war von dir an dein Team feiern, aber die nächste Saison dann halt auch wieder voll angreifen.
Ja, absolut. Man ist immer nur so gut wie seine letzten Rennen oder wie das letzte Jahr. Deswegen wollen wir auch wieder top performen. Aber natürlich nach so einem Erfolg muss auch gefeiert werden. Das haben wir direkt nach dem Rennen gemacht. Ich war nicht zu lange mit dabei, muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte meine ganze Familie mit dabei, unsere Tochter mit dabei. Und da ich am Rennwochenende nicht viel Zeit habe, mit meiner Familie viel zu machen, wollte ich wenigstens Montagmorgen fit sein und mit ihnen frühstücken und ich sag mal, ja, so unseren Tag zu genießen. Wir haben dann auch noch 3 Tage angehängt und sind in London geblieben und Sightseeing gemacht. Ja, aber das Team hat ordentlich gefeiert und ich auch bis 2 Uhr morgens mitgefeiert.
Da wird ja immer gerne drauf geachtet, wie lange war er selber auch vor Ort und wie lange hat das Team gefeiert und was ist, was weiß ich, kaputt gegangen oder sonst was. Aber ich glaube, dass es ja auch wichtig ist, dass man, nachdem man wirklich eine ganze Saison hochkonzentriert gearbeitet hat im Team, dann auch irgendwann mal loszulassen, oder?
Ja, und es schweißt auch sehr zusammen. Ich meine, die schlechten Tage schweißen zusammen, aber vor allem dann die Erfolge nach schlechteren Tagen, wenn man dann die Zeit gemeinsam verbringt und sich gemeinsam freut, anstößt und so weiter. Das schweißt einen als Team zusammen, als Gruppe zusammen und macht ja auch Spaß. Wir hatten ja was zu feiern.
Absolut. Also einen Weltmeistertitel, den haben nicht viele vorzuweisen. Im Rennsport fallen einem natürlich dann gleich die Namen der großen Formel-1-Piloten ein. Schumacher, was haben wir noch? Vettel, Rosberg. Und dann kommst du dahinter, weil du halt der Frischste bist. Erfährst du eine gewisse Wertschätzung? Erkennen dich die Menschen auf der Straße?
Ja, ich werde erkannt. Ich muss aber sagen, dass es ja nicht zu viel ist. Natürlich jetzt durch den Erfolg ist es wieder deutlich mehr geworden. Und klar, ich sage mal, im deutschsprachigen Raum werde ich öfters erkannt oder am Flughafen, natürlich bei mir zu Hause sowieso. Aber es ist wirklich okay, es ist nicht zu viel. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie verfolgt werde oder so. Es sind meistens immer schöne Begegnungen und schöne Gespräche dann. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Und jetzt, sage ich mal, nach dem Titel ist einfach alles nochmal ein bisschen mehr geworden. Die ganze Aufmerksamkeit wurde mehr. Ich habe auch die letzten Wochen viele Interviews und PR-Termine gehabt natürlich. Das sind, ich sag mal, die schönen Mitbringsel, die so einen Titel dann mitbringen.
Der Motorsportpilot Pascal Wehrlein war zu Gast im SWR 1 Leute-Studio und da sind wir dann auch mal seine Karriere ein wenig durchgegangen. Es ist so fast schon der Klassiker, im Go-Kart gestartet, relativ jung, da warst du 8 oder 9.
Ja. Genau.
Dann über Formel 3, du bist, glaube ich, immer noch jüngster DTM-Champion, ja. Mit 20 war das 2015. Ja. Dann in die Formel 1 gekommen, hast da auch Punkte gesammelt. Also ich kann jetzt nicht jede Rennserie aufzählen. Und jetzt
ja,
bist
das
du
war
der,
schon sehr gut.
Vielen Dank. In der Formel E. Was war denn eigentlich dein Traum als Junge?
Rennfahrer zu werden.
Hast du erreicht? Check.
Ja, das habe ich erreicht. Also ich habe die Formel 1 schon verfolgt, da war ich 4, 5 Jahre alt.
Erstes Rennen mit 5 am Hockenheimring.
Genau. Ja, du bist gut informiert.
Vielen Dank.
Aus meiner Familie kommt niemand aus dem Motorsport, also es war komplettes Neuland für uns, aber speziell mein Vater und ich waren einfach immer Motorsportfans und waren begeistert. Wir haben alle Rennen angeguckt, Egal zu welcher Uhrzeit, wir sind aufgestanden, wenn in Australien der Saisonstart war, sind wir um 4 Uhr, 5 Uhr haben wir uns den Wecker gestellt. Oder er hat mir den Wecker gestellt, ich habe dann meinen Vater geweckt, wenn mein Wecker geklingelt hat, sodass ja, meine Mutter weiterschlafen kann. Und dann haben wir zusammen die Formel 1 angeschaut. Und genau, ein prägendes Ereignis war dann, als ich 5 Jahre alt war, sind wir nach Hockenheim als Fans auf die Tribüne. Und die Bilder, die sind immer noch in meinem Kopf, die Atmosphäre, der Start, der Sound. Und es hat wirklich 3 Jahre gebraucht, bis ich meine Eltern überzeugen konnte, anzufangen mit Kartsport oder mal den ersten Schritt zu machen in Richtung Motorsport. Mhm. Wurde dann entdeckt oder bin in Förderprogramme wie die ADAC-Stiftung Sport gekommen. In dem letzten Jahr, wo ich dann den Sprung gemacht habe in den Formelsport, wo ich zum Beispiel ausgesucht von Michael Schumacher. Mhm. Das war so der Schritt, wo es dann wirklich professioneller wurde.
Und dann ging der Erfolg weiter.
Ja, dann der Wechsel in die Formel 1 für 2 Jahre, bevor ich dann in die Formel E gewechselt bin, noch für einen anderen Hersteller und bin dann ja jetzt schon seit 4 oder 5 Jahren bei Porsche.
Lebst du damit deinen Traum?
Absolut, absolut. Ich habe das geschafft, wovon ich mein ganzes Leben und meine ganze Kindheit geträumt habe, dass ich das machen darf. Für mich ist natürlich das Beste an, ich sage mal, an diesem Beruf, das Fahren im Auto, der Spaß im Auto, der Zweikampf, sich mit anderen Fahrern und anderen Teams zu messen. Und am Ende entscheiden bei uns Details. Ich meine, wir sind alle Top-Profis und es sind gute Teams, gute Fahrer mit dabei, aber es entscheiden kleine Details und teilweise auch Entscheidungen, die man irgendwie in einem Bruchteil von einer Sekunde treffen muss, ob man gewinnt oder nicht. Und ich liebe die Anspannung, bevor das Rennen losgeht oder bevor ein wichtiges Qualifying ansteht. Und genauso liebe ich es dann, wenn wir ein gutes Resultat einfahren, so den Druck wieder loszulassen. Ein aufregender Beruf auf jeden Fall.
Ich glaube, aus der abgelaufenen Saison gibt es doch den Funkspruch als Zitat von dir, gibt mir mehr Druck, ne?
Ja.
Dass du anscheinend ja richtig Bock drauf hast, solche Situationen dann halt auch zu lösen, zu handeln.
Ja, ich habe das sehr gerne und ich war jetzt schon öfters in der Situation, dass ich um Titel gefahren bin und ich liebe es, wenn es wirklich am letzten Wochenende drauf ankommt, so wie wir es in London hatten, dass irgendwie 4 oder 5 Fahrer die Chance hatten, noch den Titel zu holen.
Du bist als Dritter in das Wochenende gegangen.
Genau, ich bin als Dritter reingegangen und ich lieb's dann so ein bisschen in die Beobachterrolle zu gehen und zu schauen, wie auch andere mit dieser Situation umgehen. Ich habe das gerne und ich weiß, dass ich in solchen Situationen gut performen kann, wenn nicht sogar noch besser, weil mir der Druck nichts ausmacht.
Als erster Deutscher und aktueller Weltmeister geht Rennfahrer Pascal Wehrlein in die neue Formel-E-Saison an diesem Wochenende. Und vorher war er noch zur Aufzeichnung dieses Gesprächs hier in SWR1 Leute zu Gast. 30 Jahre alt ist Pascal Wehrlein und ich wollte von ihm wissen, ob das im Motorsport eigentlich schon alt ist.
Nein, das ist eigentlich das beste Alter. Ich bin nicht zu jung. Mhm. Ich glaube, junge Fahrer sind oftmals vielleicht ein bisschen, wie sagt man, überambitioniert und vielleicht ein bisschen fehleranfälliger. Aber ich bin jetzt auch nicht 40 Jahre alt, wo vielleicht dann der Speed ein bisschen nachlässt, das Auge ein bisschen nachlässt, so die Schärfe als Rennfahrer. Man hat so einen guten Mix aus noch jung, aber genügend Erfahrung.
Was geht dann noch für dich so? Also du, jetzt ist natürlich erfolgreich sein, ist das eine. Erfolg bestätigen, sagen alle immer, das ist dann nochmal der nächste Schritt. Das kommt dann jetzt auf dich zu, als Titelverteidiger in diese Serie zu gehen. Welche Ziele setzt du dir noch?
Ja, kurzfristig den Titel zu verteidigen. Ich sage mal, kurz- und mittelfristig würde ich gerne Le Mans noch fahren.
24 Stunden?
Genau, 24 Stunden von Le Mans. Ja, und einfach die nächsten Jahre genießen. Wie gesagt, jetzt bin ich in meinem besten Alter. Die besten Jahre kommen jetzt. Und ich weiß, mit dem tollen Team, was ich habe, kann ich jetzt auch die Erfolge einfahren, die nächsten Jahre. Und ich möchte einfach das Maximale da rausholen.
Warum hat Le Mans eine solche Faszination über Generationen hinweg?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dieses eine Rennen hat einfach so viel Prestige, so viel Historie. Glück und Pech sind oftmals sehr eng beisammen in Le Mans. Ich meine, die Autos müssen erstmal 24 Stunden halten. Dann teilt man sich mit 2 anderen Fahrern noch das Auto. Das heißt, selbst wenn du eine gute Performance ablieferst, müssen das deine Teamkollegen aber auch. Die müssen auch fehlerfrei fahren, die müssen das Auto 24 Stunden lang auf der Strecke halten. Es gibt ja in Le Mans verschiedene Klassen, das heißt, in der Top-Klasse überholt man zum Beispiel die langsameren Kategorien, GT3-Autos und so weiter, x-mal per Runde. Und die Überholmanöver richtig einzuschätzen, bei Nacht zu fahren auch, ja, ist eine riesen Faszination. Plus hat man natürlich die besten Teams und Hersteller mit dabei in Le Mans. Und als Fahrer ist es einfach Prestige. Wer Le Mans gewonnen hat, ist ja eine Legende.
Das kann man so sagen. Aber der Motorsport entwickelt sich ja auch. Jetzt haben wir die Formel E seit 10 Jahren dabei.
10 Jahren.
Es gibt aber halt auch Rennserien im E-Sports-Bereich. Ist das was für dich, wo du sagst, boah, das könnte ich mir auch vorstellen? Also ich meine, das ist ja stumpf gesagt nur in der Garage sitzen oder im Wohnzimmer sitzen und dann mitfahren am Bildschirm.
Nein, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Also vor allem die Jungs, die da in den Meisterschaften fahren und die Rennserien dort gewinnen, die sind wirklich auf Top-Niveau. Also
ich will das auch gar nicht schmälern.
Ja, aber wir bereiten uns auch immer im Simulator vor, weil teilweise auch die Strecken natürlich gar nicht verfügbar sind. Wir fahren meistens auf Stadtkurse. Die Strecke wird ein paar Tage vorher aufgebaut und somit unsere ganze Vorbereitung läuft im Simulator ab. Und wenn wir jetzt vergleichen, die Jungs, die zum Beispiel nur den Simulator kennen und gar nicht ein echtes Auto kennen, die sind so wahnsinnig schnell im Simulator. Ich würde von mir behaupten, ich bin auch sehr gut im Simulator. Deswegen bin ich jetzt an diesem Punkt wenig daran interessiert, zum Beispiel Simulatorrennen mitzufahren oder Meisterschaften mitzufahren, einfach weil es schon so viel Zeit bei mir in Anspruch nimmt, die Testfahrten dort. Aber es ist wirklich beeindruckend, wie gut die Jungs im Simulator sind, obwohl sie noch nie dieses Rennauto gefahren sind und auf was für Details sie achten und wie sie die Sache angehen. Eben, sie kennen nur das Virtuelle und sie kennen nicht die reale Welt, aber im Prinzip alles, was man am Setup machen kann oder was man am Fahrstil ändern kann, das setzen sie voll um in der virtuellen Welt.
Egal, ob wir uns für Motorsport interessieren oder nicht, von der Formel 1 haben wir wohl alle schon gehört. Deutlich neuer im Rennzirkus ist da die Formel E. Das sportliche Zuhause von SWR1 Leutegast Pascal Wehrlein und der Pilot, der beschreibt diese Rennserie so.
Punkt 1 natürlich voll elektrisch. Die effizientesten Rennautos, die es gibt. Wir fahren hauptsächlich auf Stadtkursen. Wir bringen die Rennen zu den Zuschauern und zu den Leuten. Wir wollen diese Technologie der Zukunft dort einsetzen, wo es natürlich auch am meisten Sinn macht, in den Städten. Und es sind extrem gute Teams, Hersteller mit dabei, extrem gute Fahrer mit dabei. Die Autos sind größtenteils Einheitsautos. Bei uns schauen wir nur, welche Technologie möchten wir verbessern und weiterentwickeln, wo man auch im Straßenfahrzeug davon profitieren kann. Das heißt, das bringt einfach die Dichte der Meisterschaft sehr eng zusammen. Das heißt, es gibt wenig Unterschiede zwischen den Teams und die kleinsten Details machen dann den Unterschied. Man kann heute auf Platz 1 stehen, man macht einen kleinen Fehler, dann steht man nur noch auf Platz 10. Also es ist nicht vorhersehbar, welcher Fahrer oder welches Team die Favoriten sind, weil es gibt so viele Favoriten bei uns und wir sehen im Jahr von 16 Rennen 8 verschiedene Sieger. Und am Ende entscheidet dann natürlich die Konstanz, permanent gute Punkte zu sammeln, wer am Ende gewinnt. Und ich als Fahrer finde dieses Konzept sehr fair. Ich bin auch in der Formel 1 gefahren, 2 Jahre. Ich bin in Teams gefahren, die nicht das Top-Budget hatten. Bei Sauber, als ich damals gefahren bin, mussten wir mit dem Vorjahresmotor fahren von Ferrari, weil der günstiger war. Ich finde das aus sportlicher Sicht einfach ja nicht so fair.
Das heißt, die Leistungsunterschiede sind so groß in der Formel 1, das gibt es in der Formel E dann nicht.
Absolut.
Oder sind alle näher dran. Ja. Trotzdem so im Vergleich zu anderen Rennsportserien, wie klingt die Formel E, wie riecht die Formel E? Da ist ja dann nichts mehr mit Benzin. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also, weil das ist ja so das Klassische, wenn du irgendwo an eine Rennstrecke gehst, weißt du, okay, hier wird ein Autorennen gefahren. Das ist da nicht mehr.
Ja, Geruch ist neutral.
Ja, ganz clean.
ganz einfach beschrieben. Sound, weiß ich, ist ein Thema, aber ich habe oftmals das Gefühl, es kommt am Fernsehen gar nie so rüber, wie es live ist. Die Autos haben einen Sound, natürlich einen ganz anderen, aber zum Beispiel kann ich die Unterschiede von den verschiedenen Fahrzeugen, von den Motoren, weiß ich zum Beispiel, welcher Motor ist von welchem Team.
Ach, okay.
Also die Autos haben einen Sound. Ich glaube, die größten Geräusche, die das Auto macht, ist der Wind. Also es ist sehr beeindruckend, wenn so ein Auto, was man vom Sound her, was nicht laut ist und was man nicht aus weiter Ferne schon kommen hört, wenn es dann mit fast 300 an einem vorbeifährt und die Geräusche, die dadurch entstehen durch den Wind, sehr, sehr beeindruckend und muss man sich dran gewöhnen.
Was ich spannend finde, das hast du eben schon gesagt, dass der Sport zu den Menschen kommt und man nicht irgendwie rausfahren muss an einer Rennstrecke, sondern dass Stadtkurse gefahren werden. Wie viel Zuschauer sprecht ihr an? Das ist eine Rennserie, die sich auch jetzt immer noch nach 10 Jahren etablieren muss und positionieren muss. Konkurrenz gibt's viel.
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es kommt wirklich auf das Land drauf an. Mexiko zum Beispiel ist so ein Land, das sich extrem für Motorsport interessiert und da sprechen wir von Zuschauern 50.000, 60.000 am Renntag. Dann gibt's auch Rennen wie zum Beispiel Berlin, was ich sehr schade finde. Aber Berlin zum Beispiel in Deutschland, ja, sind es ungefähr 10.000, 15.000. Ich würde sagen, wir bewegen uns bei den anderen Rennen dann so zwischen diesen 10, 15.000 und 50, 60.000.
Elektroautos haben im Motorsport nichts zu suchen, sagen gerne die Fans, die den Benzingeruch unbedingt brauchen. Da gehört dann wohl auch SWR1-Hörer Rainer dazu. Der hat geschrieben, ich liebe die Formel 1 seit 1993, DTM auch. Ich war auch schon mal bei einem IndyCar-Rennen in Miami mit dabei, aber Formel E geht gar nicht. Mit Motorsport und Spaß hat das absolut nichts zu tun. SWR1-Leutegast Pascal Wehrlein, der kennt beide Welten als Pilot, die Formel E und die Formel 1.
Zuerst mal finde ich es schwierig, die zwei Serien miteinander zu vergleichen, weil beides ganz unterschiedliche Serien sind und auch ein ganz anderes Konzept haben. Und viele Leute, so wie du, fragen mich, ja, die Unterschiede. Ich kann die Unterschiede natürlich aus Fahrersicht sagen. Das Auto fühlt sich hier und da anders an, das Fahrgefühl ist anders, ich muss nicht mehr schalten, die Beschleunigung ist extrem in einem Formel-E-Auto. Ja, jeder, der schon mal ein Elektroauto gefahren ist, weiß, wie viel Kraft und Drehmoment so ein Auto entwickelt. Aber am Ende aus Fahrersicht, ich bin schon so viel verschiedene Autos gefahren. Ich bin Fahrer und ich muss einfach das Auto so schnell wie möglich um die Runde bringen. Und
muss abliefern.
Genau. Ja. Wenn man die Serien, ich sag mal, außerhalb vom Cockpit miteinander vergleicht, und die Formel-E gibt es jetzt seit 10 Jahren, die Formel-1 gibt es schon über 70 Jahre, natürlich. Ich sage mal, es gibt sehr viele Motorsport-Fans aus der Formel 1, die jetzt auch die Formel E anschauen. Und ich bekomme da wirklich sehr viel Feedback, dass unsere Rennen extrem spannend sind, weil wir auch mit unserer Energie haushalten müssen. Das heißt, wir können nicht das ganze Rennen über Vollgas fahren, sondern wir bekommen ein bisschen weniger Energie zugeteilt, wie was wir brauchen würden. Und so sind die Rennen sehr taktisch. Teilweise sind die Rennen sehr auf Windschatten ausgelegt, weil im Windschatten kann man mehr Energie sparen. Erinnert so ein bisschen an Radrennen. Mhm. Niemand möchte in Führung sein, sondern jeder möchte ein bisschen hinterherfahren und Windschatten und Energie sparen. Bei uns werden sehr viele Rennen in der letzten Runde entschieden und ich glaube, dass das der Fan sehen möchte.
Das ist aber auch dann gerne so ein Vorwurf der Formel E, dass es eben nicht darum geht, jede Runde besonders schnell zu Ende zu bringen, sondern dass es um Energiehaushaltung geht. Ne?
Genau, so effizient sein wie möglich.
Genau.
Also im Qualifying ist wirklich alles auf dem Tisch und so alles aus dem Auto herausholen, was geht. Aber im Rennen ist bei uns das Wichtigste, die Distanz, die wir ablegen müssen, so schnell wie möglich und so effizient wie möglich zu absolvieren. Wir können nicht bis zum Bremspunkt Vollgas fahren und dann so hart wie möglich in die Bremse rein, sondern wir lassen das Auto am Ende von der Geraden ein kleines Stück rollen, segeln, bremsen dann so, dass die Räder am Grip-Limit sind, aber nicht blockieren, weil sobald ein Rad blockiert, kann keine Energie zurück in die Batterie kommen. So versuchen wir wirklich am Limit zu fahren und auch über die Ziellinie am Ende mit 0,1% Batterie zu kommen.
Energieeffizient zu fahren ist natürlich bei allen Diskussionen, die wir rund um Klimawandel haben, ist natürlich absolut zeitgemäß, ne?
Also ja, und natürlich kann man solche Taktiken auch im Alltag einsetzen. Ich meine, wenn du zum Beispiel auf der Autobahn fährst, musst du ja nicht bis zum letzten Moment Vollgas geben und dann, wenn du siehst, da vorne ist jemand, im letzten Moment abbremsen, sondern man lässt halt das Auto hinrollen und versucht so wenig wie möglich dann zu bremsen zum Beispiel.
Das ist doch gegen die Natur des Rennfahrers.
So fährt man effizient.
Als Rennfahrer denke ich immer so, mein Ziel ist es, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen.
Ja, das haben wir im Qualifying.
Ja, genau. Okay. Das ist der gute Mix.
Ja.
Die niederländische Rennstrecke Zandvoort im geschützten Dünengebiet, die verschwindet demnächst aus dem Kalender der Formel 1. Der Rennserie, der wird immer wieder Greenwashing vorgeworfen, also sich umweltfreundlich darzustellen, aber es nicht zu sein. Als Formel-E-Weltmeister Pascal Wehrlein für dieses Gespräch im SWR1-Leutestudio war, wollte ich dann auch von ihm wissen, wie grün denn seine Rennserie so ist.
Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit sind auch mal Dinge, wo natürlich bei der Formel-E, wenn es um Elektro geht, sehr drauf geachtet wird. Und da präsentiert ihr euch ja mit eurer Rennserie auch ein gutes Stück anders, als es zum Beispiel, dann ziehen wir da den Vergleich auch nochmal, die Formel 1 macht.
Ja, fangen wir bei den Reifen zum Beispiel an. Wir haben Zweisatzreifen pro Wochenende. Unsere Reifen im Trockenen sind die gleichen wie im Nassen. Also wir fahren immer mit Profilreifen. Mhm. Zweisatzreifen, bei den Formel 1 sind es 20 Satzreifen oder noch mehr sogar. Die Fracht, die wir um die Welt verschicken dürfen, die Container und so weiter, das auch streng limitiert. Ich glaube, es ist auf 6 Tonnen, 6,5 Tonnen und da ich kenne die Zahl nicht bei der Formel 1, aber um etliches mehr. Wir haben keine Hospitalities, die zweistöckige, dreistöckigen Paläste und die...
Wo Ehrengäste bewirtet werden
genau,
oder sonst irgendwas.
Genau,
sondern ist es ein Partyzelt.
Unsere Boxengasse ist im Prinzip ein großes Zelt, wo unsere Autos dann drinstehen und auch unser Catering und so weiter. Wir essen alle zusammen in einem großen Zelt. So könnte ich dir noch etliche Beispiele nennen. Unsere Leute vor Ort, die wir mitnehmen dürfen, sind streng begrenzt auf circa 30 Leute mit Marketing, PR und so weiter. Ja, somit schicken wir auch viel weniger Personal um die ganze Welt. Es gibt noch viele, viele Beispiele mehr, aber eben das Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit, das ist für die Formel E ganz wichtig.
Siehst du dich dieser Diskussion oft ausgesetzt, dass Leute sagen, ja, hier Formel E, aber ihr schießt ja genauso wie alle anderen durch die Welt, dass du da in so einen Verteidigungsmodus wechseln musst?
Nein, ich glaube, jeder Mensch darf seine Meinung haben und die auch äußern, manchmal gerechtfertigt, öfters weniger. Aber zuerst mal hat die E-Technologie noch so viel Spielraum, noch besser zu werden. Wir sind ja immer noch relativ am Anfang. Es gibt sie zwar schon seit ein paar Jahren jetzt, aber wir sehen es bei uns, wir machen immer noch so große Schritte, was die Effizienz betrifft. Wir lernen ständig dazu. Nächstes Jahr führen wir wahrscheinlich Boxenstops ein, die Fast Charging erlauben. Das heißt, was auch sehr relevant ist für die Straßenautos. Also es fühlt sich wirklich so an, wie wenn die Formel E sehr relevant auch für die Technologie ist, was vielleicht in 2-3 Jahren in deinem Taycan oder in deinem Elektromakan sein wird. Und es ist schön, Teil davon zu sein, weil es fühlt sich so an, dass es hat einen Sinn.
An diesem Wochenende ist Formel-E-Pilot und SWR1-Leutegast Pascal Wehrlein beruflich im brasilianischen Sao Paulo zum Saisonstart nämlich gefragt. Aber ansonsten ist er ein Junge mitten aus Baden-Württemberg.
Ich würde gerne mit dir noch über den Begriff Heimat sprechen, wie du den definierst. Du bist in Sigmaringen geboren, im Landkreis Tuttlingen-Worndorf aufgewachsen, lebst jetzt in der Schweiz, bist in der Welt unterwegs. Was und wo ist Heimat für dich?
Ich würde sagen Bodensee. Also ja, ich bin nicht weit vom Bodensee aufgewachsen. Ich wohne jetzt auch am Bodensee und für mich ist es ja der Ort, an dem ich immer leben wollte. Der See gibt mir sehr viel Kraft. Ja, ich liebe es, die Sommertage auf dem See zu verbringen oder auch dann im Winter in die Berge zu fahren, Vorarlberg zum Beispiel. Und da mache ich dann meinen Sport, Langlaufski und fahre morgens hin und abends wieder zurück. Und ich bin sehr ländlich aufgewachsen. Ich liebe die Natur, ich liebe die Ruhe, vermeide gerne den Trubel der Städte. Und ich fühle mich hier zu Hause und für mich war es immer klar, dass ich später am Bodensee leben möchte und nicht zum Beispiel in Monaco, wie viele meiner Fahrerkollegen.
Da hatte ich dich im Vorgespräch schon verortet. Da sagtest du, hast du schon vehement widersprochen. Nein, es ist nicht Monaco. Bei aller Technik, die du in deinem Job hast um dich rum, ist dir dann aber im Privaten die Natur besonders wichtig, um das ganze Kontraprogramm zu haben, um wirklich da zur Ruhe zu kommen?
Ich war schon immer so. Ich habe mich immer wohlgefühlt mit auf dem Fußballplatz am Nachmittag als Kind mit meinen Kumpels und mit, weiß ich, unseren BMX-Fahrrädern auf den Skatepark gefahren und sonstiges. Ich habe mich nie, ich sag mal, in den Trubel von Städten meine Kindheit oder meine Zeit verbracht. Und genau, ich glaube, das ist mir einfach geblieben, dass ich die Natur genieße, gerne rausgehe, gerne natürlich mit die Zeit verbringe mit meinen wichtigsten Menschen, und aber es ist dann auch schön, wenn wir eben unter uns sein können, so. Mhm. Und dann sind wir auf dem See, dann sind wir in den Wäldern unterwegs, dann bin ich in den Bergen unterwegs. Das gibt mir die Kraft, und ja, so kann ich sehr gut aus dem trubelreichen Rennfahrerleben wieder auf meine Füße auf den Boden lassen.
Wenn du schon viele Ecken in der Welt gesehen hast, gibt es irgendwas in deiner Heimatregion, auf das du nicht verzichten kannst, was es dann nur hier gibt? Ob das was Kulinarisches ist aus der elterlichen Küche oder ja, sonst irgendwas?
Wir haben tatsächlich den Gag, dass immer wenn, oder meistens, nicht immer, aber sehr oft, meine Mutter uns Linsen, Spätzle und Wienerle entweder mitbringt zu uns nach Hause, ja, oder wenn wir meine Eltern besuchen, dass es das dort gibt, dass wirklich jedes zweite Mal, wenn wir uns sehen, gibt's Linsen mit Spätzle.
Klassiker.
Genau.
Rennfahrer Pascal Wehrlein zu Gast in SWR 1 Leute. Formel-E-Weltmeister ist der Mann und seit bald 2 Jahren auch Vater von Tochter Soleil. Und dadurch hat es dann doch eine Veränderung im Leben gegeben.
Ich muss wirklich sagen, es ist ja das Schönste, was es gibt, Vater oder Eltern zu sein. Natürlich verschieben sich Prioritäten und Ansichten und die Denkweise ein bisschen, wenn man seine eigene kleine Familie hat. Aber ich muss sagen, wir haben es toll und ich versuche jede freie Stunde, die ich habe, mit ihr zu verbringen, mit meiner Familie zu verbringen. Es gibt so viele schöne Momente. Einfach ein Beispiel zum Beispiel aus London.
Als du Weltmeister
warst. Genau, als ich Weltmeister geworden bin, war sie eben mit dabei. Und dieses Mal hatte ich wirklich so das Gefühl, dass sie das erste Mal verstanden hat. So, mein Vater ist Rennfahrer, hat irgendwas mit Autos zu tun, weil sie macht die ganze Zeit Autogeräusche.
Und trägt einen Helm.
Ja, genau. Irgendwie jeder Motorradfahrer auf der Straße mit Helm oder Fahrradfahrer mit Helm sagt sie Baba. Okay. Obwohl ich genau daneben stehe. Aber so das Event in London war sehr, sehr prägend und dann auch die ersten Momente danach. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, bin zu meinem Team gerannt und habe meine Tochter auf den Arm genommen.
Die soll die Siegerfaust danach hochgestreckt haben?
Ja.
Ist das richtig?
Ja, ich habe sie auf dem Arm gehabt, die ganzen Mechaniker und Ingenieure, also das ganze Team war vor uns, und da hat sie den Arm so hochgehalten und mein ganzes Team hat so laut gejubelt, ja, dann ist sie erschrocken. Ja. Und hat den Arm wieder runtergenommen und alle waren still. Und 2 Sekunden später hat sie wieder den Arm hochgehalten und gejubelt. Und es ging dann die ganze Zeit so hin und her. Es ist wirklich schön. Es sind coole Momente.
Also ich glaube, ihr braucht aber noch weitere Erfolge, um das noch mehr zu genießen wahrscheinlich. Ja. Du hast es gerade schon gesagt. Du hast natürlich eine Verantwortung auch für deine Familie. Und es verschiebt sich so ein bisschen der Blick, was ist wichtig, was ist noch wichtiger, was ist vielleicht dadurch nicht mehr ganz so wichtig. Jetzt hast du einen Job, wo immer eine Gefahr mitfährt. Lässt dich das irgendwie anders, seitdem du Vater bist, darüber denken?
Werde ich oftmals gefragt, weil es dieses Sprichwort gibt, dass sobald ein Rennfahrer Vater wird, dass er langsamer wird.
Oh, das kannte ich nicht.
Okay. Ja, ich tatsächlich habe bei mir genau das gegenteilige Gefühl, weil ja, im Prinzip, ich fühle mich angekommen. Ich weiß, was wichtig für mich ist, und das ist an erster Stelle meine Familie und natürlich mein Beruf und immer noch mein Traum und meine Erfolge da einzufahren. Und ich plane und priorisiere mein ganzes Leben eben nur diesen 2 Themen. Und ich finde das ja, auf einer Seite sehr beruhigend, dass eben ich weiß, was wichtig für mich ist und wie ich meine Zeit verbringen möchte. Klar, du hast angesprochen, das einzige Thema ist natürlich die Gefahr und das Risiko, was man als Rennfahrer hat. Aber die Autos sind heute relativ sicher. Es passieren nur noch sehr wenig schlimme Unfälle im Motorsport. Und auch ich hatte letztes Jahr einen relativ harten Unfall, wo ich aber ausgestiegen bin mit ein paar blauen Flecken und das war's. Ich glaube, man sollte sich darüber nicht zu sehr den Kopf zerbrechen, weil wo fängt man an und wo hört man auf?
Das darfst du wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Also jetzt, um dein, wie sagt man immer so schön, dein Mindset nicht kaputt zu machen, wenn du dich noch mehr damit beschäftigst, wie du sagst, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also das schädigt dich ja dann als Rennfahrer.
Ja, absolut. Und ich meine, man kann es dann auch in alltägliche Situationen übertragen. Und, ja,
wenn du Brötchen holst, kann ja genauso was passieren.
Ja, es gibt Gefahren überall und was isst man nicht? Und ich meine, man kann das wirklich sehr zuspitzen.
Dann wünsche ich dir nicht nur eine weitere gute Saison, sondern noch ganz viele, dass die Tochter weiter den Arm streckt, dass du das auch kannst. Und ja, was du dir auch vorgenommen hast, Le Mans, das würde ich gerne sehen, dich da jubeln zu sehen. Danke, dass du hier warst.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.